Es gibt bei Rohstoffen einerseits sogenannte physische Märkte, das ist, wo wirkliche Rohstoffe gehandelt werden, zum Beispiel Kaffee oder Baumwolle vom Produzenten zu einem Händler verkauft oder gekauft werden.
Die Ökonomin Cornelia Staritz, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim ÖFSE, der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung, über die Funktionsweise physischer Rohstoffmärkte. Diese zu beleuchten sei essentiell, um die damit verbundene Problematik bei der Entwicklung der Rohstoffpreise zu verstehen. Denn fallende oder steigende Rohstoffpreise bilden nicht nur die Basis für Investitionen bzw. Spekulationen an der Börse, sondern sind zugleich auch lebensentscheidend für die Existenz von Kleinbauern im globalen Süden. Die Preise ihrer Rohstoffe sind direkt an die Preisentwicklungen an den Rohstoffbörsen gekoppelt. Oder anders ausgedrückt, die internationalen Rohstoffbörsen veröffentlichen Referenzwerte für Rohstoffe, an die sich beispielsweise auch der Kleinbauer aus Burkina Faso orientiert. Zusätzlich zu diesen physischen Märkten, wo ja tatsächlich Rohstoffe gehandelt werden, wie etwa Kaffee oder Baumwolle, gibt es auch sogenannte Derivatmärkte.
Das sind die Märkte, wo quasi die Verpflichtung oder die Möglichkeit, einen Rohstoff in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, gehandelt wird. Ja. Und diese Derivatmärkte haben eine ganz wesentliche Funktion, und zwar indem sie quasi die Preise von Rohstoffen festlegen.
Der Derivathandel kann bis in das zweite vorchristliche Jahrtausend zurückverfolgt werden. Schon frühzeitig wurde versucht, die Risiken aus Handelsgeschäften, insbesondere durch die Seefahrt, in Form einfacher Futures oder sogenannter Terminkontrakte abzusichern. In diesen Terminkontrakten geht es immer darum, eine festgelegte Menge einer bestimmten Ware in bestimmter Qualität zu einem festgesetzten Preis an einem vorher bestimmten Datum zu kaufen bzw. zu verkaufen. Cornelia Staritz nennt ein aktuelles Beispiel aus der Gegenwart, wie der Derivathandel heute in der Praxis funktioniert.
Wenn ich jetzt ein Produzent bin zum Beispiel und ich will in 3 Monaten gewisse Rohstoffe verkaufen, Weizen zum Beispiel, kann ich mir ein Derivat kaufen, wo ich in 3 Monaten zu einem fixen Preis verkaufen kann. Unabhängig, wie sich quasi jetzt die Preise wirklich verwenden, habe ich quasi eine Absicherung. Und ein anderer muss dieses Risiko für mich übernehmen. Das sind meistens sogenannte Spekulanten, die dieses Risiko übernehmen. Das hat quasi eine wichtige Funktion. Also neben der Preissetzungsfunktion hat es auch diese Absicherung, diese Risikomanagementfunktion. Also das ist eigentlich die Rolle, die diese Märkte haben.
Derivate dienen dem Transfer von Risiken und sichern im Idealfall Produzenten, Händler und Investoren gegen Änderungen von Marktpreisen, Zinssätzen oder Wechselkursen ab. Allerdings haben seit den 2000er Jahren vermehrt auch neue Akteure den Derivatemarkt aufgerührt. Akteure, die überhaupt kein reales Interesse daran haben, jemals einen physischen Rohstoff zu halten, wie etwa große Investmentbanken, Pensions- oder Hedgefonds. Ein Grund für ihr Interesse am Rohstoffderivatmarkt: der geringe Kapitaleinsatz. Ein weiterer Vorteil für die Spekulanten: der Entfall kostspieliger Lieferungs- und Lagerkosten. Cornelia Staritz.
Und somit haben sich diese Märkte sehr stark verändert. Und das hat auch zu Preisveränderungen geführt, die massive Auswirkungen auf alle Akteure haben, die physisch mit diesen Rohstoffen handeln.
So wird auf den internationalen Finanzmärkten quasi auf künstliche Weise Kapital erschaffen. Ein Kapital, das nicht mit realwirtschaftlichen Produktionsprozessen verbunden ist. Damit führt die sogenannte Finanzialisierung oder der Finanzmarktkapitalismus zu einer immer größeren Anhäufung von Kapital in der Finanzindustrie, während die Wirtschaft, Staaten und Privatpersonen völlig ausbluten. Der amerikanische Schriftsteller und Kommentator Kevin Phillips beschreibt Finanzialisierung als Prozess, wodurch Finanzdienstleistungen die dominierende wirtschaftliche, kulturelle und politische Rolle in einer Volkswirtschaft übernehmen. Welche Konsequenzen hat nun diese Finanzialisierung auf den globalen Rohstoffmärkten? Und können sich die Rohstoffländer überhaupt gegen diese Entwicklungen auf dem Markt absichern? Cornelia Staritz.
Bis vor kurzem waren diese Märkte sehr stark reguliert. Die haben vor allem in den USA eine ganz wichtige Rolle und es gab dort sogenannte Positionslimits, die ziemlich stark beschränkt haben den Anteil von Positionen auf diesen Märkten, die gewisse Akteure halten können. Das wurde sehr stark liberalisiert. Ja. Und somit sind quasi die Positionen, die individuelle Akteure, aber auch die Gruppen von Akteuren halten können, sie haben sehr stark zugenommen. Ja.
Die Liberalisierung der Rohstoffmärkte hat in den vergangenen Jahren unter anderem das sogenannte High-Frequency-Trading zu einer Hochblüte getrieben. Unter High-Frequency-Trading oder zu Deutsch Hochfrequenzhandel versteht man den von Hochleistungsrechnern betriebenen Handel mit zuvor programmierten Algorithmen. Dieser spezialisierte Handel, der sich innerhalb von Sekunden oder gar Mikrosekunden abspielt, führt zu massiven kurzfristigen Schwankungen der Rohstoffpreise.
Und wenn man da quasi nur einen kleinen Steuersatz zahlen würde, weil das bei jeder Transaktion anfällt, würde diese kurzfristige Handelsstrategie unrentabel werden.
Die Ökonomin Cornelia Staritz über die schon ansatzweise diskutierte, aber bis dato nicht realisierte Transaktionssteuer, die dazu beitragen könnte, nicht nur das High-Frequency-Trading unrentabel werden zu lassen, sondern auch sinnvolle soziale, ökologische, wirtschaftliche Projekte in den Ländern des globalen Südens zu unterstützen. Der deutsche Philosoph und Ethiker Thomas Pogge geht noch einen Schritt weiter. Sein Buch World Poverty and Human Rights, Weltarmut und Menschenrechte, gehört zu den einflussreichsten und meistdiskutierten Büchern zur globalen Gerechtigkeit. So schlägt Pogge zur Bekämpfung der globalen Armut etwa die Einführung einer globalen Rohstoffdividende vor.
Und die Idee hier ist, dass man sagt, alle Menschen dieser Welt haben Anspruch auf einen kleinen Anteil des Werts aller Rohstoffe, die wir aus der Welt entnehmen. Das soll nicht immer nur an die Reichen gehen, sondern jeder soll ein bisschen damit daran wenigstens partizipieren. Und man würde sagen, dass zum Beispiel bei jedem Liter Rohöl 2 Cent abfallen würden für einen Topf, der dazu eingesetzt werden würde, die Entwicklung zu befördern und die Armutsbeseitigung voranzubringen. Und man würde zum Beispiel mit Öl allein, Sie wissen ja, dass ungefähr 6 Kubikkilometer Öl jedes Jahr gefördert werden. Und das sind 6 Billionen Liter. Und wenn man da 2 Cent pro Liter hätte, das wären schon mal so ungefähr 120 Milliarden Euro. Und diese 120 Milliarden Euro sind allein schon mehr als alle offizielle Entwicklungshilfe, die jedes Jahr vergeben wird. Und wenn man das von Öl auf andere Ressourcen ausdehnt, dann kriegte man ohne weiteres 500 Milliarden jedes Jahr zusammen. Und das wäre leicht genug, die Armut ein für alle Mal abzuschaffen.
Die Umsetzung einer Art Rohstoffdividende ist fern jeder Realisierung. Dennoch, so der Philosoph Thomas Pogge, sollten wir uns einmal vor Augen führen, dass die ärmere Hälfte der Menschheit gerade einmal über 3% des Welteinkommens verfügt.
Und insofern ist es eben klar, dass obwohl wir im Moment uns es nicht besonders gut geht ökonomisch, dass wir mindestens diese kleine, also wenn man das ein Opfer nennen darf, dieses kleine Opfer bringen sollten, um die Welt ein wenig gerechter zu machen.
Massiven Druck gemacht wird auch gegen die Finanztransaktionssteuer, deren Chancen auf eine zukunftsnahe Realisierung nicht ganz so schlecht stehen. Cornelia Staritz, wissenschaftliche Mitarbeiterin des ÖFSE.
Aber es gibt massiven Druck dagegen. Ja. Es gibt massives Lobbying der Finanzindustrie, die sehr, sehr mächtig sind, was jetzt die EU-Politik vor allem betrifft. Also man sieht, dass da die Widerstände sehr, sehr hoch sind. Und die Zivilgesellschaft macht einiges, ja, und versucht da wirklich diese Themen. Ich meine, bei der Finanztransaktionssteuer schon seit Jahren wird diese Steuer gefordert und ist, glaube ich, auch ein großer Erfolg, dass sie jetzt quasi wirklich so diskutiert wird. Aber ob das dann wirklich und wie es durchgesetzt wird, das ist sehr schwierig. Und da geht es wirklich um Interessen und um Machtfragen. Ja.
Eine weitere wichtige Debatte hat um die sogenannten Konfliktmineralien eingesetzt. In dieser Debatte geht es darum, zu verhindern, dass aus den Rohstofferlösen indirekt Bürgerkriegsparteien finanziert werden oder Diktatoren unterstützt. Thomas Pogge.
Der Diktator hat die physische Kontrolle über die Rohstoffe. Aber was wir ihm gewähren zusätzlich, ist eben die rechtliche Berechtigung, Eigentumsrechte an diesen Rohstoffen rechtsverbindlich an Firmen zum Beispiel zu übertragen. Wir sind es ja, wir in den westlichen Ländern sind es, die Eigentumsrechte von Firmen wie Shell oder so, die Rohstoffe aus diesen Ländern importieren, diese Eigentumsrechte anzuerkennen aufgrund der bloßen Tatsache, dass diese Firmen Geld an den Diktator bezahlt haben. Das sollten wir halt nicht tun.
Behutsame Fortschritte gibt es dabei im Bewusstsein der Bevölkerung. Stichwort Blutdiamanten. 2003 ist der sogenannte Kimberley-Prozess in Kraft getreten, der mit kontrollierten Herkunftszertifikaten den Handel mit geschmuggelten Diamanten unterbinden soll. Mittlerweile beteiligen sich daran 54 Länder weltweit, darunter sämtliche afrikanische Diamantenproduzenten.
Da muss der Fortschritt ansetzen, mit Blutdiamanten zum Beispiel. Dass die Bevölkerung versteht, dass die schönen Sachen, die wir zu relativ günstigen Preisen kaufen, eben eine Geschichte haben und dass diese Geschichte oftmals Leiden und auch vorzeitiges Sterben in den Entwicklungsländern auslöst. Wenn man das den Leuten ganz klar vor Augen führt, würde, glaube ich, die große Mehrheit würde sagen, das ist es uns nicht wert, da zahlen wir lieber ein bisschen mehr für unsere Rohstoffe. Wenn wir dafür sicherstellen, dass es von Ländern importiert worden ist, wo die Bevölkerung tatsächlich an dem durch die Ölexporte generierten Reichtum teilhat. Und wir wollen nicht, dass umgekehrt dieses Geld, was wir für unser Benzin bezahlen, letztlich in die Taschen von Diktatoren fließt, die sich damit die Soldaten und die Waffen kaufen, mit denen sie die Zivilbevölkerung unterdrücken können.
Wer iPad, Notebook oder Handy sein eigen nennt, hat mit seinem Kauf indirekt einen der brutalsten und langwierigsten Kriege der Gegenwart mitfinanziert. Den Bürgerkrieg im Kongo. All diese elektronischen Geräte enthalten nämlich Tantal, das wiederum aus Coltan gewonnen wird, dessen lukrativste und größte Lagerstätten im Kongo liegen. Die gesamte virtuelle Welt hängt deshalb am äußerst realen Tropf kongolesischer Minen.
Die Diskussion darüber ist eigentlich über zivilgesellschaftliche Aktivitäten entstanden und über Druck der Zivilgesellschaft, vor allem auch auf die US-amerikanische Regierung. Und die hat in ihrer Finanzmarkt- und Rohstoffregulierung jetzt eine Bestimmung verankert, dass Unternehmen in den USA verpflichtend nachweisen müssen, dass die Rohstoffe, die sie verwenden, keine Konflikte finanzieren. Und das hat im Kongo einiges bewirkt. Also da ist jetzt sehr viel mehr Transparenz, es gibt Zertifikate, die Unternehmen müssen wirklich schauen, dass da einfach die Minen, von denen sie das beziehen, sozusagen nicht von Bürgerkriegsrebellen beherrscht werden und das eben dadurch den Bürgerkrieg unterstützt.
Karin Kübelböck, Gründungsmitglied der globalisierungskritischen NGO ATTAC in Österreich sowie wissenschaftliche Mitarbeiterin des ÖFSE, war Mitorganisatorin der ersten österreichischen Konferenz für internationale Ressourcenpolitik.
Das Spannende ist, dass gerade auch in der EU die Diskussion läuft über eine Regulierung in Bezug auf die Konfliktmineralien. Da wird gerade eine Verordnung vorbereitet, die sich an diese US-amerikanische Bestimmung anlehnt auf der einen Seite, aber in der EU ist es derzeit vorgesehen, dass es eine freiwillige Zertifizierung ist. Das heißt, die Unternehmen müssen nicht nachweisen, woher diese Rohstoffe kommen, sondern sie können es nachweisen. Das ist freiwillig, damit dann sozusagen die Konsumenten und Konsumentinnen quasi entscheiden, ob sie zertifizierte oder nicht zertifizierte Produkte haben. Und wenn das so bleibt, ist wirklich absehbar, dass das einfach eine total zahnlose Regel wird, weil die Unternehmen werden das nur machen, wenn sie wirklich einen Nutzen haben und einen Gewinn daraus ziehen.